Liebe Fugis, Marc und ich haben es geschafft. Wir sind zurück von der Insel, wir sind zurück von Helgoland. Wir haben die bewegte See, die bewegte Nordsee überstanden. Für euch wieder da mit einer Spezialfolge, nämlich zu unserem Trip, zu unserer Indie-Butterfahrt mit dem Grand Hotel Van Cleef, mit Ketka und mit einem ominösen mittelalten Mann namens Thees Ullmann. Wir freuen uns, euch zu unserer Sonderfolge begrüßen zu dürfen. Es ist kein klassisches Fugengold-Gemeinsam-Format. Wir suchen nach der Haltung zu dieser Reise. Wir sind immer noch verwirrt, dekontextualisiert, erfreut, beglückt, was auch immer, gut durchgeschüttelt. Und lassen euch daran teilhaben und machen jetzt mal so ein Live-Wrap-Up. Marc und ich haben uns nach unserer Reise gar nicht mehr darüber unterhalten, wie wir es gefunden haben, was wir cool fanden, was wir nicht cool fanden, und schenken euch jetzt diese Sendung der Suche nach der Haltung in der Gegenwart des Katamaran von den Landungsbrücken nach Helgoland und zurück und jetzt wieder in Hamburg und Berlin. Schönen guten Tag.
Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Eine Reisetagebuchfolge mit Grand Hotel Van Cleef, Thees Ullmann, Ketka, Markus und mir und jetzt auch mit euch Fugis. Wir starten mal rein. Wir haben euch heute ein Reisetagebucheintrag, den wir jetzt gemeinsam live verfassen, mitgebracht. Und zwar, vielleicht brauchen die Fugis ein bisschen Kontext, lieber Markus. Es handelte sich bei diesem Release-Konzert von Ketka nicht nur um eine Release-Party ihrer sechsten Platte. Das will ich fast sagen, war schon nebensächlich. Eigentlich handelt es sich bei diesem Tag um mein Geburtstagsgeschenk von dir. Einzig und allein und vorrangig. Und ja, das war eine Geburtstagsüberraschung, die du mir geschenkt hast, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und ich wusste nicht so genau, was, wann, wie passiert. Und wurde mir des ganzen Tages und Ausmaßes so gewahr, als morgens um 6 Uhr der Wecker klingelte. Vielleicht können wir die Fugis da mit reinholen. Du warst schon am Abend vorher in Hamburg. Wir hatten ein tolles Event zusammen. Es gab Gin Tonic, was sollen wir lügen? Diese Nacht war kurz. So sind wir in den Tag gestartet, würde ich sagen.
Ja, aber wir müssen auch dazugeben, weil wir sind ja der radikalen Ehrlichkeit verpflichtet. Gescheitert am Linolschnitt. Es war Art Club, ich muss es zugeben, liebe Fugis. Ich habe schon in der Grundschule, sollte ich nicht versetzt werden, weil ich nicht gerade mit der Schere schneiden konnte. True Story. Man hat mir verschiedene mentale Dysfunktionen zugeschrieben. Und zwar hieß meine Klassenlehrerin damals es auch, ganz ernst, Frau Schreckenberg. Ja, eine Grundschullehrerin, die Schreckenberg heißt, die hat mir Schrecken zugefügt, zumindest für 2 Jahre, die sie mich unterrichtet hat. Ja. Und sie meinte, ja, wenn mit der Schere nicht gerade schneiden kann, aus dem wird nichts werden, hat sie auch im O-Ton gesagt. Das waren die frühen 1980er Jahre. Das war speziell. Und ja, und ich habe mich zum ersten Mal wieder versucht, künstlerisch zu betätigen im Art Club, geleitet natürlich von der wunderbaren Lotte Haus und ihrer Gästin. Sag uns doch, wer ihre Gästin war.
Ja, wir hatten diesmal, es war der Art Club zu einer neuen Eventreihe, die heißt Ancient Wisdom, wo wir so ein bisschen Storytelling und Mythologie nachgehen in einem Geschichtenerzählerformat, und wir hatten die fantastische Suzanne Schrewe da, eine jungsche Psychoanalytikerin aus Amsterdam, gute Freundin des Hauses sozusagen, und die hat uns eine Geschichte gelesen und dazu wurde Kunst gemacht. Genau.
Genau, gemalt, aufgeschrieben, nachgedacht, und ich sollte Linolschnitten machen und ich war einfach nicht fähig, eine gerade Linie auszuschneiden, irgendetwas auszuschneiden. Ich habe komplett versagt und dann Einfach gesagt, was ich kann, ist das Gin Tonic Glas leeren. Das habe ich dann auch getan und war der Beobachter der Situation. Also das war das Vorspiel, das muss man sagen. Es hat dann doch wieder alles länger gedauert als gedacht. Und ja, 6 Uhr schellte tatsächlich der Wecker. Und das ist genau die Zeit von Marc und mir. Mhm, und 100%. Ja, dann haben wir uns zusammen gerüttelt, das, was noch zu rütteln war, und haben uns aufgemacht zu den Landungsbrücken.
Ja, wir waren eine Runde zusammen joggen.
Ja, natürlich. Ja, wir haben noch richtig Sport gemacht natürlich vorher und so. Smoothies selbstverständlich.
Und so weiter.
Und dann haben wir so Smoothies geduscht und war also wirklich spektakulär. Nein, im Ernst, wir standen dann relativ müde an den Landungsbrücken, haben irgendwo noch glücklicherweise einen Kaffee herbekommen und ja, sind dann an Bord gegangen der FRS Helgoland auf einen amtlichen Katamaran. Und haben dann dem bunten Treiben zugesehen, Marc.
Ja, vielleicht starten wir so mit der Vorstellung, die ich hatte. Ich weiß nicht, wie deine im Detail war. Du wusstest natürlich mehr und schon länger darüber Bescheid als ich. Und ich habe dann von dieser Überraschung erfahren und dachte so, Hammer. Also vielleicht, bevor ich meine Vorstellung dazu erzähle, muss ich natürlich noch eine Info geben, die nicht irrelevant ist. Und zwar, wie ich über meinen gigantischen Schatten gesprungen bin für diesen Tag mit dir.
Ja, bitte.
Wie ich mich meinen Ängsten gestellt habe. Weil für gewöhnlich, wenn es nicht du gewesen wärest, wenn es kein Geschenk von dir gewesen wäre und nicht Ketka und Grand Hotel und Helgoland, dann hätte ich selbstverständlich nicht einen einzigen Zeh auf diese Todesmaschine von diesem Schiff gesetzt. Auf gar keinen Fall. Also wenn ich irgendwie nach Schweden oder Dänemark rüberfahre, nehme ich immer die längere Route über diese Brücke. Ich gehe normalerweise wirklich auf absolut kein Boot, kein Schiff, kein Kutter, kein Kanu. Für gewöhnlich. Ich habe eine große Ausnahme für dich gemacht. Dass es direkt zum Abenteuer wurde, hören wir gleich. Aber naja, das schon mal zur Erwartung Teil 1. Und dann dachte ich natürlich, um das ernsthaft zu beantworten, ich habe mich darauf gefreut, wir hatten hier vor ein paar Episoden, haben wir extra eine Folge gemacht, in der es unter anderem um politische Songs ging. Da spielte Ketka schon mal eine Rolle mit ihrem Song München, der ersten Single-Auskopplung von ihrem neuen Album, das sie jetzt vorgestellt haben. Das war Folge 153, Songs gegen Rechts war das. Genau, gerade nochmal nachgeschaut. Und da haben wir Ketka schon mal verehrt für diesen Song München. Und deswegen war ich super gespannt. Ich muss sagen, ich bin kein großer Connoisseur der Band. Das, was ich kenne oder was ich auch vorher kannte vor diesem Konzert, habe ich geschätzt. Und vor allen Dingen die Verehrung, die wir gegeben hatten. Und deswegen war ich irgendwie total gespannt und dachte natürlich, ey, wir haben 4 Stunden von Hamburg auf diesem Schiff nach Helgoland und 4 Stunden zurück. Da wird ja wohl einiges gehen. Und darauf war ich auch als verquollenes Stofftier, wie ich da morgens mich draufgeschleppt habe, sehr gespannt.
Ja, bei mir war es fast ähnlich. Ich habe heute zum Seminarauftakt in Berlin ein bisschen davon erzählt und habe den Begriff der Indie-Butterfahrt verwendet. Und glaub mir, meine Studierenden wussten nicht, was eine Butterfahrt war und die guckten mich noch verstörter an als sonst. Was will der komische alte Mann? Was erzählt uns jetzt wieder Butterfahrt? Was ist los? Und ich musste erstmal den Begriff erklären. Und es war ein bisschen so, also ihr kennt das ja, so Butterfahrten, wo ältere Herrschaften übers Gewässer, also die Mosel oder den Rhein gekarrt werden und dann kann man lecker Kartoffelsalat und Würstchen, nimmt dann auch mal die große, also wenn er aus dem großen Eimer den Kartoffelsalat, ein leckeres Würstchen oder man isst irgendwie ein billiges Brötchen, ein Stück Kuchen, aber im Endeffekt geht es nicht um Gemeinschaft, nicht um Kulinarik der Widerwärtigkeit, wie ich das nennen möchte, sondern es geht dabei eine Heizdecke zu kaufen, Stofftier, was auch immer angeboten wird, also Produkte zu kaufen und irgendwie damit die Zeit zu verbringen. Und die Butterfahrt war dann so, okay, wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Helgoland, Albumvorstellung von Ketka, ja, sehr cool. Ich mag die Band, ich mag viele Songs, ich bin jetzt kein Die-Hard-Fan der Band, aber ich mag halt einfach viele Songs, ich mag Songwriting, ich mag die Stimme von Markus Wiebusch sehr gerne, die Gesangshaltung. Wie gesagt, ich höre die schon lange, die Band, also eigentlich seit dem ersten Album und dachte mir, okay, jetzt fahren wir mit vielen coolen Leuten, mit Leuten vom Label und so weiter. 4 Stunden hin, 4 Stunden Stunden zurück, also 8 Stunden irgendwie Party on, das Partyschiff, der Katamaran der Freude. Ich habe mir schon vorgestellt, wie wir beide bei Bewegter See tanzen. Wir haben ja gesagt, nüchtern bis Helgoland, was danach passiert, ist egal. Haben wir uns auch dran gehalten. Und ich dachte, okay, da gibt's kleine Songdreingaben. Ja. Es gibt irgendwie Action, irgendwie, weiß ich nicht, Schnitzeljagd über Schiff oder zumindest eine Heizdecke mit den Köpfen der Band oder was auch immer, Indie-Kniffeln, was man sich alles vorstellen kann. Und ja, mit der Erwartungshaltung bin ich rübergegangen, dachte mir, dann haben wir ein bisschen Zeit auf Helgoland, können da ein bisschen rumlatschen, hoffentlich gutes Wetter. Und ja, haben wir einfach einen entspannten Ausflugstag mit musikalischem Highlight und tänzerischen Freuden. Das war zumindest meine Erwartungshaltung an diesen Tag und an die Indie-Butterfahrt mit Kekka nach Helgoland.
So ist das wohl. Das ist übrigens ein guter Folgentitel, Indie-Butterfahrt. Müssen wir auch so nennen, glaube ich.
Neuer Podcast.
Ja, genau. wo setzt man jetzt an? Also wir haben uns da hingesetzt und für alle Fugis, die vielleicht oder ganz sicher aus ganz Deutschland kommen und jetzt nicht unbedingt in Hamburg diese Helgoland-Fähre kennen, das hat eher sowas. Also es hat jetzt nicht so eine Bootsfahrromantik. Es ist auch kein kleiner Alsterdampfer, sondern dieser Kutter, der ist extra gebaut, um nach Helgoland zu fahren, weil, das wusste ich vorher auch nicht, hat mir direkt den ersten Schreck in die Glieder gejagt. Helgoland ist eine Hochseeinsel. Die liegt 70 Kilometer, wenn ich mich richtig erinnere, außerhalb, inmitten der Nordsee. Das heißt, du brauchst eine relativen Boliden von Überfahrtsschiff. Und so ist das auch gebaut. Das fasst irgendwie knapp 700 Leute und hat sowas von so einem ganz, ganz großen Schullandheim-Bus. Oben so kleine Screens, auf denen in so schepperiger Soundqualität irgendwelche Ansagen laufen, irgendwelche, ihr habt es vielleicht in unseren Insta-Stories gesehen, irgendwelche absurden kleinen Lieder, Hafen-Shanties nachempfunden, Werbebotschaften über Helgoland und diese Fähre und so. Und es gibt Catering an Bord. Auf jeden Fall haben wir uns brav auf unsere Plätze gesetzt. Natürlich fleißig die anderen Butterfahrerinnen und Fahrer beobachtet und der Dinge geharrt, die uns jetzt erwarten als besondere Überraschung, als Warm-up für dieses doch besondere Konzert. 6. Studioalbum, 2 von Kätka sind Gründungsmitglieder des Labels. Also es stand schon einiges zu erwarten, dachte ich. Und dann saßen wir da erstmal.
Ja, und dann haben wir gesehen, wie Fischbrötchen rumgetragen worden sind, relativ viele.
Für 15 Euro.
15 Euro, ja, so richtig lecker Lachs und so eine richtig leckere Makrele mit einer schönen, kleinen, eingepackten, quadratischen Butter. Und es sah schön Zwiebeln. Morgens um 9 Uhr ging der Katamaran ab, aber auch pünktlich. Und andere kulinarische Dinge, über die ich jetzt nicht sprechen möchte. Wir haben uns auf jeden Fall auf 92,5 Kaffee bezogen, mit Mineralwasser, mit Sprudel, um es ganz genau zu machen. Und haben gedacht, so jetzt Leute, der Katamaran wird jetzt voll und jetzt geht's gleich richtig ab, so spätestens ab 9:30, 9:45 ist Action. Naja, und dann fiel erstmal auf, wir haben jetzt tatsächlich gedacht, dieser Katamaran gehört Kätka und dem Grand Hotel Van Cleef, heißt also nur Fans sind dabei. Denn als das angekündigt war, habe ich wirklich so 10 Minuten, bevor die Versteigerung da losging und die Karten zu erwerben waren, habe ich davor gesessen und habe wirklich gedacht, so jetzt musst du jede Sekunde musst du beachten, du musst sofort lostickern, weil das wird ja innerhalb von 2-3 Minuten ausverkauft sein. So ein Katamaran hat so 600, ne, wahrscheinlich 600 Plätze. Du musst also sofort tickern, weil natürlich große Fanbase von Kätka, große Fanbase von Grand Hotel Van Cleef, also musst du wie ein Wilder. Und ich habe da wirklich gesessen und dann habe ich getickert und getickert und getickert und intelligent wie ich so bin, habe ich dann erstmal natürlich super einfach nur 2 Tickets für die Überfahrt gebucht und ohne Konzert. Und dann dachte ich mir, großartig, meine stattliche Summe hat das gekostet. Und dann dachte ich mir, super, jetzt muss aber erstmal anrufen, die Karten stornieren. Und dann ist jetzt alles vorbei und ich kann das Markt nicht schenken. Ging dann zurück und es war einfach so das Anzeichen, ja, eigentlich ist alles schon ausgebucht, alles schon vorbei und so weiter. Und dann habe ich immer wieder wie so ein Irrer da drauf geklickt und irgendwann habe ich Plätze bekommen, Karten bekommen, habe richtig gebucht, war super happy, super stolz, hin und her. Naja, und was wir dann erstmal gesehen haben ist, also war der Katamaran überhaupt nicht ausgebucht, also es war überhaupt nicht volles Schiff. Und das hat mich schon mal total gewundert. Und dann, was ich viel frappierender fand, war, naja, das waren halt auch die UrlaubsgästInnen, Tagesausflügler, Leute, die da Urlaub machen, länger eine Woche bringen und so weiter. Also war dieser Katamaran total gemischt und das hat natürlich die Stimmung total getötet, weil, naja, wenn man darauf davon ausgeht, man macht diese Indie-Butterfahrt, man ist halt nur mit Ketka-Fans zusammen, mit dem Label, mit den MusikerInnen, die dann auch auf der, auf dem Katamaran sind, mit dem man zusammenfährt und so weiter. Super, also super Gemeinschaft, so Ding, da läuft da. Naja, und das war total unterbrochen durch diese Gäste und da war ich relativ irritiert, du ja auch. Ja. Und dann sind wir auf die Reise gegangen, dann sind wir aufgestanden irgendwann und haben den Katamaran erkundet und dann kannst du ja mal erzählen, wie es weiterging.
Ja, gerade als wir uns erheben wollten, kam sozusagen ein erstes, als wir schon dachten, es gibt gar nichts, gab es ein kurzes Hallo. Und zwar gibt es ja so Captains-Durchsagen, die über diese kleinen Fernseher und Lautsprecher kommen und dann hat tatsächlich der Ketka-Sänger Markus sich ganz kurz gemeldet mit, sagen wir mal, einer kurzen morgendlichen Begrüßung. Ich kann mich nicht an alles erinnern. Es war recht lapidar. Er hat kurz Hallo gesagt. Er meinte, dass man jetzt noch rumturnen könne, sich eine Stange Zigaretten kaufen könne. Und er hat gute Laune ungerecht verteilt irgendwie zitiert. Und so nach dem Motto, wir sehen uns nachher beim Konzert. Was irgendwie so ein bisschen unseren Eindruck bestätigte, dass jetzt scheinbar noch nicht so richtig viel geplant war dafür. Und dann, naja, sind wir aufgestanden und also ein bisschen über diesen Katamaran gepirscht. Es gab das Außendeck, was von irgendwelchen Nordlichtern dauerhaft, sowohl auf Hin- als auch auf Rückfahrt bei Regen, Sturm und, wie wir nachher noch hören, heftigem Wellengang, dauerbesiedelt war. Also ständig standen Leute draußen, tranken Bier in Friesennerzen, rauchten draußen, unterhielten und lachten sich bei absolut widrigsten Bedingungen. Da merkt man einfach den Zugezogenen in mir, so hart wie die sind, werde ich wohl nie. Naja, und dann sind wir da rumgepirscht und haben so ein bisschen die Fans erkundet, auch anders, als man sich es vorstellt, natürlich auch dann wieder deckungsgleich und so, aber also keine Band und kein Label kann ja was für die Fans so, mit ein paar haben wir uns, glaube ich, nett unterhalten und naja, dann waren wir so ein bisschen auf Hab-Acht-Stellung und der Kutter fuhr mittlerweile durch diesen Elbkanal und legte dann nochmal, weil er bis jetzt recht leer war, auch ziemlich bald in Cuxhaven an. Das war der eine Zwischenstopp, bevor es raus auf die offene Nordsee ging. Da stiegen nochmal einige Leute zu. Und dann nach dem Zwischenstopp in Cuxhaven gab es dann doch noch so eine Art musikalische Begrüßung, doch noch so eine Art vereinenden Moment, der ziemlich lustig war, musst du auch gleich erzählen. Und zwar Thees Uhlmann himself. Gründungsmitglied von dem Musiklabel Grand Hotel Van Cleef, Frontmann, Sänger, Songwriter der Band Tomte und auch solo unterwegs. Viele Fugis werden ihn kennen. Und auch für mich in meinen ganzen 20ern irgendwie eine wichtige musikalische Figur, sage ich mal. Thees Uhlmann, Tomte, immer gehört, war eine der ganz, ganz wenigen deutschen Bands, die ich gefeiert habe. Musikalisch irgendwie auch als genannte Vorbilder nah dran an Oasis und so. Also irgendwie cool und special, den dann so zu sehen. Und er hat auf dem Oberdeck dann so eine Art, ja, 5-Song-Mini-Konzert gegeben. Er selber nannte sich Vorband, was natürlich süß ist irgendwie. Und er hat 5 Lieder gespielt, Gitarre einfach so, gar nicht angeschlossen, gar nicht verstärkt, irgendwie ein kleines Mikro aufgebaut über die Boxen. Bisschen schade, dass irgendwie das mit dem Kutter nicht so richtig abgesprochen war, weil es liefen nebenher ständig diese Service-Durchsagen und bitte anschnallen und willkommen auf dem Katamaran und so, also diese Werbesachen und auf den Screens, das lief die ganze Zeit noch. Und Thees war, ich glaube, es war noch nicht so ganz seine Zeit, ne? Also war recht früh für ihn. Die Songs waren mit viel Herz dargebracht, aber noch ein bisschen so wie wir auch. Vielleicht noch so ein bisschen verknittert, würde ich sagen, oder?
Ja, ich glaube eher, dass es, sag mal, bei der Ansage Reimer Busdorf, der Bassist von Ketka war und auch Labelgründer, nicht Markus Wiebusch, ich bin mir da recht sicher, wenn ich jetzt nicht total irritiert war, aber das nur als Marginalie, dass nicht jemand sagen soll, da sind hier Fake News, die verbreitet werden.
Das ist wichtig,
wir waren ja auf einer ehrlichen Indie-Butterfahrt und da lügt man nicht, die Heizdecke ist die beste Heizdecke, die es gibt, immer. Und naja, auf jeden Fall beim Konzert, das war dann ja relativ unmotiviert angesagt, man wusste das nicht, klar, Überraschung, aber muss man auch dazu sagen, Es wäre ganz gut gewesen, wenn man was gewusst hätte, weil ihr könnt euch vorstellen, so ein Katamaran, das ist ja alles mit festen Sitzen, kannst du nicht verschieben, sitzen Menschen, also kommt man hoch, man steht halt schlecht, man wird hin und her gewankt und guckt dann Tees zu, der nicht auf dem Podest stand oder so, sondern einfach ne in der Gegend rumstand und hat seine 5 Songs getrellert. Und ja, das war stimmlich, war es noch nicht eingesungen. Gitarrespiel war so ein bisschen lapidar. Hat aber nichts zum Abbruch getan. Die Fans, die da waren, haben es gefeiert. Also fanden es großartig, fanden es wunderbar. Haben jede kleine Interaktion mitgespielt und so. Links und rechts von uns saßen dann Familien, die überhaupt nicht wussten, was denn hier los, warum kommen denn diese Leute ja, an, das, ja. Was soll das hier? Eine nette ältere Dame meinte, ja, ich habe mir hier gedacht, so, ich mache hier so eine schöne Überfahrt und so, ja, und jetzt kommt so ein Musikprogramm, das gefällt mir gar nicht, es stört mich hier voll. Ja. Ich wollte doch hier was essen und wollte mich doch entspannen. Also das finde ich jetzt richtig blöd. Das war so eine Stimme. Andere waren einfach nur so, hä, was soll das jetzt? Wer ist das? Was machen die hier? Was wird hier gesungen? Die Fans selbst haben es hart gefeiert. Und naja, dieses Set begann dann natürlich mit 5 Jahren nicht gesungen. Dann schwammen mal die Lachse wieder hoch und runter. Und irgendwann tauchte auf? Eine Coverversion. Und ich habe bei beiden Coverversionen von Tees echt hart Allergie bekommen. Eine Band, mit der ich immer schon auf Kriegsfuß stehe, die Toten Hosen, gab's Reisefieber in seiner Interpretation, gibt's auch ein natürlich auch Live-Aufnahmen von ihm und so, und ist ja ganz dick verbandelt mit der Band, auch oft Vorband von Toten Hosen und so. Und das andere, aber das war, sagen wir mal, wie soll ich sagen, das war multipervers. Ich glaube, perverser als an diesem Moment war Tees Ullmann noch nie. Ich glaube, er hat den Begriff der Perversion oder der perversen Lüste neu definiert und einfach neu erfunden, denn er wimmerte uns entgegen. My heart will go on. So, also Celine Dion Cover und ja. Also, ja, ja. Ihr findet scheiße, finde ich, finde super, ich mach's und so, ja, fair enough, alles gut. Die Masse hat's gefeiert, also die Fans fanden es großartig, Gejohle, Getobe. Ja, ich wollte schon sagen, Standing Ovation, das, man stand ja eh, keiner von den Fans hat gesessen. Naja, und primär waren alle bemüht, das zu filmen, das zu fotografieren und so weiter. Wir natürlich auch, wir sind nicht ausgenommen. Ihr kriegt natürlich bei Instagram ein paar Bildeindrücke, die wir so aufgenommen haben, während der Fahrt und während des Konzerts. Das war so ein Event von, naja, 20 Minuten, so ungefähr. Ja. Und dann ging es wieder unmotiviert runter oder raus. Da waren so, muss man sagen, die haben wir noch die Möglichkeit, nochmal ein Foto mit Tees zu machen, auf jeden Fall. Aber Vorband, immer gut und schön, aber so diese Catcar-Vibes und so weiter sind da nicht so rumgegangen. Also die Band selber war nicht groß im Fokus dabei, war natürlich auch die Vorband. Aber das war das sozusagen das Programm. Das war das Programm, ihr Lieben, bis Helgoland. Also man musste sich dann so Videos anschauen. Wir haben auch ein schönes Video aufgenommen, wie so Schlager und Chanties und so weiter gelaufen sind und die Menschen unterhalten haben. Man sah wie auf so einem Schiffe versenken Bildchen, wo der Katamaran steht. Man hat Werbung gesehen, so wie du es gesagt hast wieder. Und hunderte Millionen von Fischbrötchen sind an uns vorbeigegangen, ja. Und von lecker Kartoffelsalat mit Würstchen und mehr ist nicht passiert und da waren wir doch relativ enttäuscht, dass wir so ein 20 Minuten Warm-Up-Programm, was ja als Idee natürlich schön war und davon hätten wir, damit haben wir irgendwie gerechnet, dass irgendwie sowas passiert, aber halt eben noch mehr und auch eine längere Zeit, muss ja nicht 4 Stunden sein, aber zumindest mal 2 Stunden irgendwie verteilt über die 4 Stunden, ein bisschen Programm, ein bisschen Interaktion mit den Fans, mit denen die diese Fahrt machen und naja, das muss man auch dazu sagen, das ist ein doch recht teurer Spaß gewesen für so eine Überfahrt mit Konzert und so. Also von daher hätten wir uns zumindest, ich weiß nicht, wie es mit den anderen Fans war, mehr gewünscht. Und das fanden wir sowohl von Grand Hotel Van Cleef als auch von Catcar ein bisschen schwach, ein bisschen mau, dass man, wenn man Fans mit auf die Insel nimmt und wenn man dann diese Die-Hard-Fans hat, die dann wirklich Bock haben, die Albumpräsentation auf Helgoland zu sehen, für einen Tag hin und her reisen, war es ein bisschen wenig. Naja, und dann landeten wir auf Helgoland. Und was passierte dann?
So ist es. Also ich hatte, wie gesagt, als ganz, ganz kurzen Nachtrag, ich war aus zwei Gründen leicht durchgeschüttelt, als wir auf Helgoland ankamen. Zum einen, wie gesagt, ich habe es seit mittlerweile ja fast 18 Jahren, wo ich dann Tomte gehört habe und T.S. Ullmann gelauscht habe und irgendwie das gut fand, zum ersten Mal diese Interaktion. Ich war nie auf einem Live-Konzert, zum ersten Mal gesehen, welche Fans in welcher Stimmung, welche Textzeilen mitsingen. Und das war ein kleiner Kulturschock für mich, muss ich echt sagen. So, ich finde diese, ja, irgendwie so ein Typ mit spröden Melodien und vielen Gefühlen, das kann man in dem Kontext von der Platte ertragen. Mit den Fans war das irgendwie ein kleiner Schock für mich, aber das ist okay. Und den letzten Coversong müssen wir ihm verzeihen, auch wenn er ein bisschen in die Hose ging und so. Und dann muss man noch zur Überfahrt dazu sagen, dir fällt das natürlich nicht mehr ein, weil dir das nichts ausmacht. Für mich ging das große Schlottern los nach Cuxhaven, 70 Kilometer über offene Nordsee, und es war fucking stormy, also wirklich, es hat draußen gestürmt und geregnet und der Kahn hat ganz schön geschüttelt, muss man sagen, fand ich zumindest. Naja.
Ja, du hast sehr oft Lotte, rette mich geschrien. Also du hast sehr schön rumgeschrien, die Leute haben mich angesprochen. Was los ist, ich habe gesagt, ich bin dein Pfleger, ich betreue dich. Du bist halt ein auffälliger, mittelalter Mann. Dann ging es irgendwann so wieder mit dir, als wir Land gesehen haben, zum Land gewogt sind. Aber dann begann die große Platsche.
Ja, allerdings, wir sind nämlich ausgestiegen bei, naja, bei Regen und Sturm, anders kann man es nicht sagen, bei heftigem Regen, leichtem Hagel und Sturm.
Ja.
So war's.
Untertrieben. Starkregen und Starksturm und Starkhagel, würde ich es nennen. Mhm. Also es war nichts zu machen. Also wir hatten da wahrscheinlich als einzige Schirme, die aber auch nichts gebracht.
Der Rest war gut in kompletten Outdoor-Klamotten versorgt, mein Lieber. Das darfst du nicht vergessen.
Ja, die kennen sich aus.
Die waren eben komplett ausgerüstet schon. Naja, auf jeden Fall war jetzt die Ansage, wir haben 2,5 Stunden, bis das Konzert losgeht. Geplant ist nichts, gesehen hat man nichts und los war auch noch nichts. Also sind wir erstmal in Anführungsstrichen Helgoland erkunden, nämlich straight wie möglich ins nächste Restaurant, was wir zum Glück auch gefunden haben, bevor der Rest der Fans dort eintaumelte. Ich weiß bis heute nicht, interessiert mich, vielleicht wenn jemand dort war. Ihr könnt uns mal erzählen, was der Rest der Fangemeinde 2,5 Stunden im Sturm auf Helgoland gemacht hat, weil zumindest gesehen haben wir nicht so viele und in dem Restaurant, in dem wir uns dann aufgehalten haben, waren auch nicht so viele. Vielleicht haben die wirklich vor dieser Halle, die noch gar nicht offen war, ausgeharrt. Vielleicht sind die so tough gewesen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns kurz drin aufwärmen können und stärken können. Ja.
Ja, und dann ging es ab zur Halle. Da war natürlich Bierbude und so ein Fisch-Catering. Und ja, ab 3:30 war Doors open. Gute Stimmung, alles sehr voll. Anscheinend knapp 600 Leute in der Halle. Sah aus wie eine Turnhalle. Wie man sie ja von früher kennt, von der Schule und so weiter, bei Schulveranstaltungen. Und da haben wir uns eine Stunde vergnügen können, haben uns die Fans angesehen, also das war ganz spannend so, weil wir beide, also ich war schon mal auf dem Ketka-Konzert, aber es war echt ewig her. Und einfach mal sehen wollten, wer hört das, wer feiert das, wer kommt mit eigentlich? Wer hat eigentlich so, ist so Diehard-Fan und hat Bock, so eine Fahrt zu machen. Und das war eine sehr, war eine sympathische Runde von Menschen. Was mir aufgefallen ist, es war ein extrem weißes Publikum. Also das muss man schon sagen. Also fand ich sehr auffallend, gerade bei einer politischen Band wie Ketka, die immer auf Differenz, auf Vielfalt achtet, sehr kritisch mit Rassismus und so weiter umgeht, ist es doch ein, ein sehr homogenes Publikum gewesen, in jeder Hinsicht. Ja. Und es war dann später auch, da kommen wir noch zu, welche Songs abgefeiert worden sind, bei welchen es ein bisschen ruhiger war und so, das fanden wir auch sehr interessant. Aber wir haben uns einfach angeschaut, wer ist da, haben uns angeschaut, was gibt's für Merch. Merch ist ja auch etwas, was auf Konzerten immer unbedeutender wird. Also es gab T-Shirts mit den Motiven der Platte. Es gab einen Jutebeutel mit dem Motiv der Platte. Es gab 3 Singles, es gab die Platte, und das war es fast schon. Also es war Merch einfach themenbezogen da, zur Platte, zum Event, zum Anlass, war vollkommen in Ordnung. Aber die Merch-Kultur, die ich immer früher sehr gefeiert habe, also ich habe immer regelmäßig auf Konzerten immer was mitgenommen, eine Platte mitgenommen, eine Single mitgenommen, einfach Merch mitgenommen. Nicht nur um die Bands zu unterstützen, sondern waren oft ganz coole Dinge da, die du nicht einfach so bekommen konntest. Und das fand ich immer geil, aber diese Kultur des Merch ist ja fast verschwunden oder in die Belanglosigkeit gegangen. Eigentlich ist ja bei fast allen Bands Merch nur noch so ein Add-on, was wirklich nicht spannend ist und was man sich auch anderswo besorgen kann und nicht in dem Moment. Also man sollte natürlich die Dinge kaufen, um die Künstlerin direkt zu unterstützen. Aber die Kultur ist irgendwie vorbei. Und dann haben wir so ein Stündchen erstmal in der Halle verbracht von 4:30 bis 4:30, bis es dann losging.
Ja, ich will gar nicht das zu negativ bewerten. Es gibt eben nichts anderes auf Helgoland, aber so in der Gesamterzählung ist schon auch wichtig, dass es so eine Art muffige Mehrzweckhalle war. Also du wusstest jetzt nicht, ob gleich Faschingsball ist oder Schulball oder eben dann doch irgendwie ein fettes Konzert von einer amtlichen deutschen Band. Es war schon irgendwie schlecht gelüftete Mehrzweckhalle, so als Vibe. Interessant war für mich, so als jemand, der früher selber so ein bisschen Mucke gemacht hat, leidenschaftlich gerne Live-Bands auch sieht und so, das ganze Setup, ne? Also war wirklich so eine kleine unscheinbare Halle. Sie hatten, glaube ich, das Licht für komplett Wacken Open Air dabei. Das war blendend in jeder Hinsicht. Genau. Sound war gut. Der Sound war okay, sagen wir so. Der Sound war eigentlich gut, noch nicht perfekt gemischt, aber da kommen wir gleich dazu. Überraschend fand ich erstmal so als Label-Ansage, dass sie riesengroß hinter der Band das Grand Hotel, also das Label-Logo hing und nichts von Ketka. Es gab Merchstand vor der Halle, aber sozusagen auf der Bühne gab es nichts von der Band. Sondern das war irgendwie ganz klar Label-Stage sozusagen. Fand ich ganz interessant. Und naja, dann kam Thes nochmal auf die Bühne und hat eine Ansage gemacht, die ich fand, ich ging so. Also natürlich sympathisch auf seine Art. Aber jetzt stelle ich mir Folgendes vor. Ich habe vor was 20 Jahren oder so mit zwei Freunden, Bandkollegen, die er selbst als irgendwie den Frontmann von Ketka als seinen besten Kumpel bezeichnet, Ketka als seine Lieblingsband bezeichnet, Thes Uhlmann. Und jetzt soll er, kann er was als Label-Mitgründer und irgendwie ja natürlich auch Gesicht des Labels und von dieser Art von Musik fast schon in Deutschland nach außen. Ne? Soll er was sagen vor diesem Konzert? Und dann hat er, hat seine Anekdote, die er sich wahrscheinlich schon überlegt hat, aber irgendwie hat sie damit angefangen, dass ihm nichts einfiel. Und hat zwar irgendwie Markus und die Band gelobt, aber ihm fiel jetzt nicht so wirklich was ein, was er zu der Musik sagen könnte oder zu dem Album oder zu dem Werk oder zu den Texten oder zu den drei schon erschienenen Singles, von denen eine eben München ist, die wahnsinnig politisch ist und super relevant jetzt gerade. Und irgendwie all das fiel ihm vielleicht nicht ein oder wollte er nichts dazu sagen. Er hat eine Anekdote von dem Ketka-Sänger und seiner Tochter erzählt, die so auf gute Freundschaft und Vertrauen und auf so Kumpelei rausläuft, was natürlich auch irgendwie anrührend war, aber ja, jetzt irgendwie kein geiles Intro, muss ich sagen, von mit dem Label Kopf zur neuen Scheibe. Hätte man sich irgendwie als Mitmusiker, hätte ich mir was anderes vorgestellt. Naja, auf jeden Fall mit Blick auf die Uhr. Es ging dann sehr, sehr pünktlich los und dann kam Ketka und hat erstmal sehr kurze Songs gespielt. Ich weiß nicht, wie man das anders sagen kann, aber es ging los mit Altbekannten und ein paar Songs des neuen Albums und diese ersten, ich weiß nicht, ob es 3, 4, 5 Lieder waren irgendwie nur halb so lang, wie sie eigentlich sind.
Ja, also ich habe, wenn ich reingehen darf, gerade weil wir in Songs sind, das hatte so ein bisschen einen Festival-Charakter. Wie bei Festivals werden ja auch verkürzte Sets gespielt, ja, Songs werden, wenn du nicht Headliner bist, nicht ausgespielt. Ist total komisch bei einer Release-Party, wo du dann halt sagst, okay, jetzt hast du ja eigentlich Raum, zumindest 2 Stunden, weil ja dann um 19 Uhr dann wieder, da muss man wieder aufs Schiff gehen, 8 Uhr wurde zurückgefahren. Oder ab 19 Uhr konnte man aufs Schiff gehen, Punkt 8 ist zurückgefahren. Und dann hat man diese fast 1,5 Minuten Miniaturen gehabt und so. Also wo Songs wirklich beschnitten waren. Und das war schon sehr suspekt. Und es waren insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht geirrt habe, 21 Songs, die gespielt worden sind, über 2 Stunden hinweg. Und für die Ketka-Fans unter euch möchte ich euch natürlich sagen, welche Songs gespielt worden sind, wenn ich das darf, Marc.
Unbedingt, unbedingt.
Also der erste Song, es ging los mit Auch für mich 6. Stunde von der neuen Platte. Gefolgt von Benzin und Kartoffelchips, Money Left to Burn, Vierter Song Balkon gegenüber, fünfter Song 48 Stunden, sechster Song Sommer 89, siebter Song München, der achte war Notiz an mich selbst, der neunte Rettung, der zehnte Baloo, der elfte ein Brief meines 20-jährigen Ichs, jedes Ideal ist ein Richter, auch von der neuen Platte, der Tag wird kommen, Duck und Florence, auch von der neuen Platte, Ankunftshalle, im Taxi Wein war die 15, gefolgt von Landungsbrücken raus, darüber werden wir noch sprechen. Ja. Und dann dann ging's los, dann war Schluss nach Song Nummer 17. Dann kam Markus zuerst wieder auf die Bühne, nahm sich die Klampfe und es ging los mit What shall we do with a drunken sailor? What shall we do? Und die ganze Halle, also er wollte es nur so als Spaß anspielen, und die ganze Halle, also minus Mark und ich, haben lauthals mitgesungen, und so wurde eine 1,5-Minuten-Version aus What shall we do with a drunken sailor? Einmal Bustorf, der Bassist, war dann peinlich, also gespielt, peinlich berührt, und dann sagte noch Markus Wiebusch, ja, das ist ja ein ordentliches Piratenlied, muss man doch mal spielen können. Ja, die letzten drei Songs waren dann Trostbrücke Süd, auf den billigen Plätzen, und als letzter Song, fast glaube ich das mit das Highlight des Konzerts, waren Deiche. Und dann war das Konzert vorbei. Das wollte ich noch ergänzen, damit ihr wisst, wenn nicht, aber welche Setlist es gegeben hat.
Ja, ja. Genau, und jetzt kann man natürlich, muss man eigentlich in die Performance einsteigen, in die Lieder, in die Live-Performance und auch in die Ansagen der Band dazwischen. Und ich, der Ketka nie live gesehen hatte, kenne Ketka von den Alben. Also als ernsthafte Indie-Musik, mit der Attitüde, die der Sänger rüberbringt, mit dem, was die Band spielt und was die abliefert, und eben vor allen Dingen auch mit der Single München, die wir besprochen hatten. Und das ist irgendwie eine ernste und auch ernstzunehmende Indie-Band, so. Und also dieser erste Moment des Bruchs oder der Verunsicherung, das hat ja weniger mit der Band vielleicht als mir als Publikum zu tun, war, als sie so ein bisschen was erzählten. Der Bassist ging ans Mic und hat ein bisschen erzählt und was das für ein besonderer Moment ist und wie sie so als eine der größten, wichtigsten Indie-Rock-Bands Deutschlands sich so vorbereitet haben. Und er hat irgendwie eine Ansage gebracht, wie sie so im Büro saßen und sich seit Tagen irgendwie darauf freuten und so. Und das war irgendwie so ein Moment der Verunsicherung, und der hat sich noch ein paar Mal durchgezogen. Aber eher in der Live-Haltung, auch so zwischen den Songs der Band, wo ich mir nicht sicher war, ob sie vielleicht sich gerade auf die Tour noch fertig machen, ihre Haltung noch nicht ganz gefunden haben oder live eben auch mit diesen Brüchen spielen von Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit und ja, fast so jugendlichem Rockpose da rumzuspringen. Und ich glaube, es gibt ein paar Punkte, über die wir gleich ganz im Detail sprechen werden. Was mich extrem musikalisch, muss man sagen, war die Band solide. Ich muss sagen, bis auf den Keyboarder, dessen Performance hat mich an dem Tag nicht überzeugt. Der war weder stimmlich noch an den Tasten so super sicher. Also auffällig viele Verspieler, muss man sagen, für so ein Konzert irgendwie, auch wenn es natürlich für die Die Hard Fans war und der Auftakt für eine Tour. Nichtsdestotrotz fand ich, das hat einen so ein bisschen aus diesem Flow rausgeholt, in dem man ja auch in einem Live-Konzert irgendwie reinkommen möchte, ne? Und interessant war natürlich auch, wie das Publikum reagiert. Ähnlich wie schon in der Miniatur der Vorband bei Tees, wie die Menschen reagieren, was sie mitsingen und wie sie sozusagen ja abfeiern dazu auch. Aber das sind verschiedene Themen, Markus. Bei welchem Song wollen wir nochmal näher einsteigen zusammen?
Na, ich würde erstmal unterstützen, dass Lars Wiebusch, Keyboarder, dem Sound an dem Tag der Band nicht gut getan hat. Nicht nur durchs Verspielen, nicht nur durchs Danebensingen und so weiter. Er hat einfach diesen Sound gebrochen.
Und, ja, das stimmt.
Fand ich von der Band super solide, super klar, war Christian Hake, Schlagzeuger, und einfach sehr, sehr eine Bank, Raimo Bustorf am Bass. Erik Langer Gitarre war begleitend, hatte keine prägnante Rolle in dem Soundset. Und ja, ich bin ja ein großer Freund des Gesangs von Markus Wiebusch. Ein Buch, das ich mal rausgegeben habe, hat Moritz Basler, Literaturwissenschaftler aus Münster, einmal sehr, sehr cool die Stimme von Markus Wiebusch analysiert. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr außerordentliche Form, zu singen, Text zu präsentieren und so weiter. Das fand ich also zum Soundbild. Es war, hatte eine große Stärke, es hatte so wirklich so eine sehr große Kompaktheit in vielen Songs, sehr energetisch, sehr krachig auch in vielen Songs. Ja. Problem war, in den ersten Liedern habe ich überhaupt nicht verstanden, das war bestimmt die ersten, ja, schon 7, 8 Lieder, war der Gesang viel zu sehr in den Hintergrund gerückt, also war kaum zu verstehen. Es war einfach, die Band ist drübergelegt worden, also war schlecht gemischt, muss man wirklich sagen. Und das ist mir also sehr negativ aufgefallen, wohingegen wirklich die Lightshow überbordend war. Also die war viel zu viel für den Ort, für den Rahmen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwann die Sicherungen durchknallen. Aber nicht durch die Musik, sondern durch das Licht. Lightshow. Das Licht, also bang, ist weg. Und das vielleicht erstmal so nochmal als Einordnung ein bisschen so, als ihr das euch vorstellen könnt. Ja. Wie zumindest in unserer Wahrnehmung. Ist wahrscheinlich auch alles Bullshit, was wir hier erzählen und wahrnehmen, aber zumindest war es so für uns, dass wir gesagt haben, so ja, das hat uns nicht so gut gefallen oder das hat uns irgendwie irritiert. Und so.
Also und da muss ich kurz reingehen, ne? Weil du bist schon länger Ketka-Hörer und du kennst viele, viele Songs und auch die Texte. Ich habe einige dieser Lieder nur einmal gehört, einige der neuen noch gar nicht. Und dann muss man ganz klar sagen, das ging gar nicht. Das muss man so sagen. Die Mische war überhaupt nichts. Also der Sound an sich war gut, aber die Verhältnisse waren total daneben. Du hast den Sänger nicht verstanden. Bei Of all bands, Ketka, mit diesen Texten, die haben, mit den Gedanken, die in, aber viele dieser Texte reingehen, das geht einfach gar nicht klar, dass du dann den Sänger nicht verstehst. Auf einem Live-Konzert, auf einem Release, wo neue Songs gespielt werden und so. Also das war echt Mist, das kann aber die Band nicht dafür, sondern der Mischer.
Ja. Ja, aber ich muss schon sagen, dass ich nehme das so wahr, ich werde natürlich jetzt gesteinigt werden von allen Ketka-Fans und wahrscheinlich vom Label für alle Zeiten von allem ausgeschlossen, aber ich finde, Ketka ist halt keine überzeugende Liveband. Ich finde die immer auf Platte viel überzeugender, weil ich finde, das ist so, die Musik, auch das Spiel und so weiter, es hat zu wenig Dynamik der Band. Also es ist schon so ein bisschen wie Stehtanz, ne? Und die Songs, aber auch der Sound, ich meine, die sind alles geile Musiker, richtig, richtig gut. Und die Songs haben auch, also die Liedeslieder haben Dramatik, die politischen Songs haben Power, die, darüber reden wir dann noch, die Nationalkultur oder Regionalkultursongs haben eine Melancholie oder was kitschig-süßliches. Aber ich finde Ketka keine überzeugende Liveband. Also als ich das erste Mal live gesehen habe, war es so, dass ich mir sagte, okay, ich finde es auf Platte geiler. Und das ist natürlich echt schade bei einer starken Band wie Ketka, dass man eine Band echt auf Platte besser findet als live, kommt natürlich immer mal wieder vor. Aber das ist mir an dem Tag oder uns beiden an dem Tag echt klar geworden, dass das keine Folgeveranstaltung mehr für uns wird. Also Musik gerne weiter hören, aber kein weiteres Konzert, weil es viel zu undynamisch, viel zu unperformativ war für das, was eigentlich die Songs darstellen, worum es in den Songs geht.
Ja, naja, das ist so die Sender oder der Blick auf die Sender, also auf die Band. Man muss die Empfänger natürlich auch noch anschauen. Ich habe ja schon angedeutet, also man muss ganz klar sagen, ich bin sowieso trotz meiner Leidenschaft und Liebe zur Musik, ich bin total schwieriger Konzertgänger. Also es gibt so eine Größe von Hallen, da bin ich raus, auch von Festivals und so. Ich mag es gerne klein, intim. Das waren jetzt irgendwie 600 Leute in der Halle, das geht auch noch total klar. Aber so riesige Konzerthallen oder riesige Festivals sind nicht meins. Aber natürlich schaue ich deswegen auch immer anders auf ein Publikum. Ich bin niemand, der sich leicht in der Ekstase der zuckenden Masse auflöst und sich vergisst, sondern ich bleibe irgendwie immer so Beobachter. Das hilft vielleicht nicht immer, aber ist eben so. Und ich fand es extrem interessant, wie das Publikum reagiert hat. Du hast schon angedeutet, wie wenig homogen dieses Publikum war, ne? Also alle irgendwie zwischen 30 und 50, würde ich sagen. Alle weiß, soweit man das gesehen hat, alles Pärchen, Männlein, Weiblein. Also es war irgendwie tatsächlich augenscheinlich mit der Band und diesen Messages, wer da hinkommt. Das kann an verschiedenen Sachen liegen, dass es Freitagnachmittags stattfindet, dass die Tickets teuer waren, dass es Helgoland war und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, und wie diese Fangemeinde dann reagiert auf die Lieder, fand ich extrem interessant. Ne? Also mein und ich glaube auch dein Hit aktuell ist mit Sicherheit der Song München. Das ist ein neuer Song von der Band. Und so viel auf andere Lieder reagiert wurde, bei München war die Halle fast ruhig, fast still. Ja, hat keiner getanzt, nicht mitgesungen. Wir sind ein bisschen eskaliert als Einzige, weil es ein mega guter, verehrungswürdiger Song ist. Aber da war echt zappenduster irgendwie. Und dann gab es so diese zwei, drei Party-Rock-Anwandlungen, die ich von der Band, wie gesagt, auch irgendwie schade fand, weil sie da extrem aus ihrer Ernsthaftigkeit und vielleicht auch der Rolle der politischen, ernsten Indie-Rocker rausfallen so. Aber es gibt natürlich dieses Lied, wo es um die Scheißmusik und das Radio geht. Ich glaube, das ist Trostbrücke. Und natürlich diesen leider gar nicht Lieblingssong von mir, der Landungsbrückensong, diese Hamburg-Hymne, das geht für mich persönlich viel zu stark Richtung Lokalpatriotismus. Da habe ich eine ganz schlimme Allergie dagegen. Und das waren aber mit Abstand die beiden, in Anführungsstrichen, Party-Rock-Lieder, wo das Publikum völlig, völlig ausgerastet ist. Beim letzten Deichsong, wie du gesagt hast, auch noch. Und da hat sich die Band dann auch hinreißen lassen. Ne? Die waren sonst sehr auch von der Musik, die man spielt, natürlich gefordert, eine bestimmte Konzentration und auch eine bestimmte Habitus dann beim Spielen, der sich einstellt. Aber bei diesen Liedern haben sie sich so richtig gehen lassen. Da wurde dann breitbeinig nochmal die Gitarre in den Anschlag genommen, der Fuß lässig auf die Kickdrum gestellt und so ein bisschen mit Ansage und Mitklatschen. Also da hat sich diese Band plötzlich verwandelt in so eine Schweine-Rock-Band irgendwie, die sie gar nicht sind bei diesen beiden Liedern. Natürlich auch angestachelt und im Dialog dann mit dem Publikum. Aber das fand ich, muss ich sagen, extrem irritierend, getoppt dann noch von dieser What Shall We Do With The Drunken Sailor kurzen Zugaben-Einleitung irgendwie. Weil das für mich persönlich, aber da habe ich vielleicht auch einen falschen Anspruch an so eine ernste Indie-Band. Ich finde es total geil, was sie machen, und ich bin ein großer Freund von durchgezogenen Haltungen, auch wenn es sich um Bands, also Kollektivhaltung oder Künstlerpersonas handelt. Ich finde es ziemlich cool, wenn man das aufrechterhalten kann und das auch in die Performance einwebt und auslebt und dann nicht irgendwie da an der Stelle bricht und entweder zu hart, zu weich, zu Party, zu ernsthaft wird, je nachdem, was eben die Persona ist. Genau, das war für mich so ein Irritationsmoment auf dem Konzert.
Ja, ich fand, also du hast erstmal so ein Best-of natürlich von Hits gehabt oder von Songs, wo du wusstest, alle Fans feiern das ab. Ich finde ja, Ketka hat eine kleine, aber eine Auswahl von Hits, sowas wie Sommer 89 ist natürlich ein totaler Hit. Wagenburg wurde leider nicht gespielt, fand ich sehr, sehr schade. Für mich ein anderer Hit von Ketka. Es gab mal diesen, das ist zumindest kolportiert worden von Markus Biewusch, in irgendeinem Interview habe ich das mal gelesen, dass er mit Thees Ullmann im Gespräch war und Thees dann sagte, ja, du kannst nicht einfach eure Liebeslieder sofort neben einen eurer politischen Songs stellen. Und dann beschreibt Markus Wiebusch, er hätte das mal 5 Minuten, wäre es ruhig gewesen, hätte nachdenken müssen, und dann hätte er gesagt, doch, weil es ist dasselbe Herz. Und dann wäre er sehr stolz auf sich gewesen. So ungefähr geht diese Geschichte, könnt ihr nachlesen. Und ich finde das schon vollkommen, also das hört sich jetzt blöd an, aber ich finde es in Ordnung. Ich finde es auch nicht verkehrt zu sagen, okay, wir machen halt politische Songs, wir machen Liebeslieder, ja. Weil auch natürlich das Private ist politisch. Also insofern völlig, finde ich völlig legitim. Es gibt so Songs, die ich sehr schätze, wie 48 Stunden und im Taxi weinen. Das sind so, also 48 Stunden ist ein Liebessong, genauso wie Balu. Balu mag ich gar nicht, den Song 48 Stunden finde ich toll. Im Taxi weinen ist nochmal eine andere Geschichte, aber da hat man ein absolutes Händchen für sehr melancholische Songs, für diepe Songs, für emotionale Songs und so weiter. Das, was es immer auch gegeben hat, aber das, was ich ganz gräuselig finde, sowohl musikalisch eben als auch von der Haltung her, sind diese Songs wie Deiche, wie Landungsbrücken, so Trostbrücke Süd, also wo dann dieser Lokalpatriotismus ausgepackt wird. Und wir wissen ja, Markus Wiebusch ist natürlich wie Thees Ullmann Diehard-Fans von St. Pauli, von dem Fußballverein. Und da wird so ein Lokalkult veranstaltet, der natürlich auch, es waren viele Fans auch in St. Pauli-Shirts da, mit dem ich jetzt persönlich wenig anfangen kann. Ist egal, es gibt überall Lokalpatriotismus, findest du in München, in Berlin, Hamburg, im Rheinland und so weiter. Hast du das? Also damit können wir nichts anfangen. Was ich viel schlimmer da bei diesen Songs finde, ist, dass ich sie unerträglich kitschig finde. Und das ist so Kitschmusik, die, wo ich mir denke, nee, also seid Lokalpatrioten, aber ey, bitte macht's nicht mit Kitsch. Weil, also, diese Songs sind so irritierend, weil sie komplett aus dem Övre rausfallen. So eigentlich für mich überhaupt keinen Sinn machen. Und da muss man sagen, es sind die Songs, die am meisten gefeiert worden sind. Und dann hat sich die Band natürlich auch total drauf versteift. Also es war fast so, als ob wir so eine Ortsgruppe Hamburg hier und dann machen wir jetzt mal hier so ein Vereinsfest. Und hier ist der neue Vereinsmeier gewählt worden. Das ist fast so wie Schützenfest mit Musik. Also das fand ich unerträglich und fand ich schlecht. Und fand ich auch nicht, fand ich uncool, fühle ich mich unglaublich unangenehm berührt. Ich fand das unglaublich, also das war wirklich so, es legte sich so ein Glibber über einen drüber und das muss ich sagen, hat mich total gestört und das wurde sehr stark gefeiert und tatsächlich ein unfassbar wichtiger Song von Markus Wiebusch, nämlich Der Tag wird kommen, auch ein absoluter Hit, der sich mit der Homophobie im Fußball auseinandergesetzt hat, Rassismus im Fußball auseinandergesetzt hat. Also wirklich ein legendär wichtiger Song. Der wird total abgefeiert und dann wird auch eine Ansage gemacht, hier Community und wir müssen zusammenstehen und man muss Solidarität zeigen. Also alles vollkommen richtig, völlig auf die 12. Der wird hart abgefeiert, aber in München, wie du sagst, dass ich einen Überhit finde. Ich glaube, Ketka hat für mich noch nie so einen Hit geschrieben wie München. Das ist für mich der Überhit der Band. Das ist so dieser eine Schuss, den man macht, so wo man sagt, das ist jetzt wirklich Hit. Und da gab's ein bisschen Ansage von Reimer Busdorf, der aber im Endeffekt ein bisschen die Geschichte erzählt, überhaupt nicht dezidiert reingeht. Und also der Der Tag wird kommen, hat viel, viel mehr Rahmung bekommen als alles andere. Ja. Und München ist fast untergegangen. Es gab kaum Reaktion, wenig Applaus. Der Song wurde auch verkürzt gespielt, wo ich mir denke, ey Leute, nicht die Songs von der neuen Platte, wenn ihr noch eine Albumvorstellung habt. Ich finde es ja cool, dass die Band nicht das komplette Album gespielt hat. Das fand ich cool, dass sie also ihren Fans noch mehr geboten haben, zu sagen, hey Leute, hier, wir spielen euch Songs, die ihr mögt, weil Markus Wiebusch hatte ganz am Anfang erzählt, das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte, von Neil Young, mega Geschichte. Neil Young hat so seine neue Platte vorgestellt, geht auf die Bühne und spielt komplett jeden Song, geht runter. Sein Manager, um Gottes Willen, Neil, was tust du denn da, was soll das denn, kannst du doch nicht bringen und so, du musst doch auch deine Hits spielen, da warten doch die Leute von und so, du musst doch Songs spielen, die sie kennen. Was macht Neil Young? Zumindest in der Geschichte, die Markus Wiebusch so wiedergibt. Er geht zurück auf die Bühne und spielt die gleichen Songs normal, kommt zurück und meinte so, ja, die kannten doch die Songs. Und das war die halt eine Mördergeschichte. Ich wäre nicht so froh gewesen, wenn ich in der Albumvorstellung von Neil Young gewesen wäre. Aber das fand ich gut, aber das hat mich auch wahnsinnig irritiert, dass München, nicht nur weil wir ihn besprochen haben, nicht nur weil ich zumindest ihn als Überhit von Ketka finde, auch den bestgeschriebensten Song oder einer der drei bestgeschriebensten Songs von Ketka, dass der so untergegangen ist. Fand ich sehr frappierend. Wir wollen da jetzt gar nicht so in die Haltung der Fans hineingehen. Also das ist vielleicht einfach nur aus der subjektiven Perspektive ein bisschen verzerrt wahrgenommen, aber fand ich schon sehr frappierend. Naja, genau. 21 Songs,
Genau, ich finde, weil wir müssen auf diesen einen, ich finde, es gibt einen Aspekt, der für mich den eigentlichen Bruch in dieser Performance dargestellt hat. Auf den müssen wir unbedingt noch kommen. Das war bis jetzt alles okay, aber es gibt einen Punkt, der mich tatsächlich gestört hat und ich tatsächlich sehr schlecht fand an diesem Konzert. Und zwar, da müssen wir ein bisschen genauer reingehen. Und das war von Sänger Markus Wiebusch. Er hat an einer Stelle in dem Konzert, ich weiß nicht mehr zwischen welchen beiden Songs, aber er hat einmal thematisiert, wie die Band mit ihren Texten und mit ihren politischen Inhalten und mit ihrer Haltung umgeht. Und ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben, vielleicht erinnerst du dich genauer an den Wortlaut, aber er sprach darüber, dass sie ja durchaus politische und schwierige und inhaltlich anspruchsvolle und ernste Themen haben und ob man das denn live so rüberbringt. Und er hinterfragte sozusagen oder hat öffentlich drüber nachgedacht und drüber gesprochen, wie das ist mit ihrer Ernsthaftigkeit und den Inhalten und hat das extrem, in meinen Augen, extrem abgewertet mit der Art, wie er darüber gesprochen hat. Also es war eine total relativierende Aussage hinsichtlich der Ernsthaftigkeit von seinen eigenen Texten, von seiner eigenen Poesie.
Genau, und das fand ich auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du den noch ansprichst, und zwar die Haltung war, also in den Interviews, was denn Musik können soll und was sie mit ihrer Musik erreichen wollen, genau das, was du gesagt hast. Und klar, also JournalistInnen stellen genauso wie WissenschaftlerInnen die Frage nach dem Sinn, nach der Bedeutung, nach den Intentionen und so weiter. Ja, das ist klar. Und aber dann genau das, was zu sagen, so diesen Anti-Intellektualismus, Songs müssen gar nichts, sie müssen gar nichts wollen, sie müssen gar nicht hin und so weiter. Und dann auch dieses sich lustig machen über die Frage nach den Bedeutungen, so, ist so eine knifflige Frage und so weiter. Und die Leute so voll gegrölt, voll Applaus gegeben und so weiter. Und dann ist genau das, dann sagen wir, okay, sorry, also wenn du eine politisch bewusste Band bist und dann diesen Anti-Intellektualismus hast und dann sagst, hey, Songs bedeuten nichts, aber warum fragt man uns das, was die Songs bedeuten? Denk doch selber darüber nach, was sie bedeuten und so. Fand ich auch wirklich sehr, sehr bad und weiß auch gar nicht, warum er das gemacht hat. Also genau. Vielleicht seine Haltung, kann ja sein, aber das fand ich halt sehr, das fand ich ärgerlich in dem Moment. Und da ist mir so ein bisschen der Spaß am Rest vergangen.
100%. Ja, finde ich auch. Das ist, glaube ich, das extremste Beispiel für das, was ich persönlich so wahrgenommen habe für diese Suche nach der Haltung als Liveband. Na, weil da hatten wir eben in verschiedenen Sachen irgendwie schon gefunden, von wie werden Songs performt, was wird gekürzt, was wird nicht, ist man ernsthaft und konzentriert, ist man auf die Message fokussiert oder hat man irgendwie, ist man auch eine spaßige Liveband, die rumschaukelt, die Quatschcover macht und so, und es schwankt extrem, in diesem Konzert schwankte das extrem, und für mich war dann ehrlicherweise einfach dieser eine Punkt, den ich einfach auch wahnsinnig, wie du auch, sehr negativ fand, so, ja.
Ja, und dann war es vorbei. Dann war es vorbei und wir gingen, taumelten hinaus. Und was ist dann passiert, dass wir hinausgetaumelt sind?
Hör mal hin, Markus Fugis, hört ihr das?
Ja.
Das ist passiert.
Ja.
Es gab etwas, worüber wir schon auf der Fahrt uns wunderten, ob und wie das wohl geschehen würde. Es gab Merch-Tütchen, kleine Geschenkbeutelchen. Wollen wir ein Live-Unboxing machen, Markus? Im besten Influencer-Style.
Auf jeden Fall. Wir packen unsere Tütchen wechselseitig für euch jetzt live aus. Marc und ich haben sie tatsächlich noch nicht ausgepackt, weil wir sie heute hier für euch auspacken wollen. Wir müssen dazu sagen, es war Unwetter par excellence, als wir nach dem Konzert rauskamen, strahlender Sonnenschein. Und bei diesem strahlenden Sonnenschein haben wir von sympathischen Mitarbeiterinnen des Grand Hotel Van Cleef diese Tütchen bekommen. Marc wird ein Foto für euch machen, dass ihr sie sehen könnt. Und wir werden auf jeden Fall eines dieser Gimmicks auch nochmal abbilden, damit ihr teilhaben könnt. Marc, du hast jetzt, blind hinein, Blindverkostung. Greif mit der Hand hinein, vielleicht ist ein Messer drin und wir werden geschnitten jetzt, wir wissen es nicht. Und lass uns Teil für Teil herausholen. Es sind also das sind weiße kleine Papiertüten, auf die das Logo des Covers gedruckt ist, rund, und drüber steht Ketka in schwarzer Type, drunter Helgoland, Gedankenstrich 05.04.24.
Alrighty, ich beginne. Ich wühle mal. Okay, das erste, was mir hier in die Hände fällt, ist, das sind drei Sachen, das sind drei Sticker.
Wow.
Der erste Sticker, der oben drauf liegt, ist ein runder weißer Sticker der FRS Helgoline. Halunderjet erleben, der schönste Weg nach Helgoland. Okay, ist ein Werbesticker für die Helgoline. Hier. Ketka, du und wie viel von deinen Freunden? Das ist ein Sticker von einem alten Album. Ist ein altes Albumcover, da steht drauf Out 28.10.02. Okay, gut. Ein Sticker von einem vorherigen Album und dann noch ein ovaler Sticker. Mit dem, entschuldige als Designer, ich kann es mir nicht verkneifen, mit dem scheußlichen aktuellen Cover. Das ist so eine Art öko-recyceltes Naturpapier, Off-White mit Strichen und Kratzern und Maschinenschreibtypo drauf, Ketka. Dann sieht man einen Schwarz-Weiß-Betonklotzbau und so ein bisschen grungy, verwischtes Orange-Gelb, gute Laune, ungerecht verteilt. Ja, das war mein erster Zug aus dieser Tüte.
Ja, ich bin aufgeregt, Marc. Ich bin aufgeregt, was ich habe. Gut. Ja, was ist das denn? Ja, was ist es? Alter Schwede. Ihr Lieben, es gibt einen kleinen Fernseher. Schwarz ist er. Und da sieht man ein Bild von T.S. Ullmann an der Gitarre. Und es steht sincerely, T.S. Ullmann. Mhm. Also ich drehe es um. Ich nehme gerade meine Brille für euch ab. Hinten ist das Guckloch, also das ist ganz schwarz, Plastik. Und schaue mal, was wir zu sehen bekommen. Aha. Also, T.S. Ullmann. Erstmal sieht man ihn mit einer Langhaarfrisur. Ich muss das ein bisschen sehen, dass das Mikro das gehört. Unten drunter steht, immer verstimmt, trotzdem geliebt, gekauft in Oldenburg. Ein sehr älteres Bild von T.S. Ullmann. Dünner, volles Haar an der Gitarre. Dann ein Blondschopf, Alex und ich und Fitch. Dann klicke ich weiter. Oh ja, Trier Ex-Haus mit Daras. Auch der Locken-T.S. Ullmann in jungen Jahren in einem Poloshirt. Oh, Weihnachten 1990 war nicht das beste Jahr von T.S. Ullmann. Da sieht man, der Fukuhila lebte und das Skelett aus Papier tanzte neben ihm. Dann sieht man, oh ja, Platte, Spermbirds, Buch, Boris Becker, Hemd, Vater. Ihn in seinem Kinderzimmer sitzen und so weiter. Ich glaube, das geht stundenlang so weiter. Das ist mein erstes Gimmick, der persönliche T.S. Ullmann Fernseher in Knie nieder und danke ja. T.S. Schwarz.
Ich habe nur ganz kurz, wir müssen nicht zu weit drauf gehen, aber ich verstehe das schon richtig, um kurz auf die Metaebene zu geben, in der exklusiven Catcar Release Party Giveaway Box ist ein kleiner Guckfernseher nur von T.S. Ullmann drin. Geil. Naja, okay. Wir machen weiter. Ich greife in die Tüte und ich habe drin, eine Packung Womax. Moment, die sind von mir. Ich greife in die Tüte. Aha. Oh, ich habe einen weißen Kugelschreiber, der FRS Helgoline drin. Die Ansteckseite davon ist in Outline des Schiffes. Okay, naja.
Okay, ich mach weiter. Marc, weißt du, was ich gefunden habe? Also ich glaube, die haben uns verarscht. Die haben gesagt, ihr Arschlöcher, habt nicht getanzt, habt zu wenig geklatscht, saht unzufrieden aus. Ihr kriegt nur Merch von der FRS Helgoland. Naja, was habe ich bekommen? Das, was vor uns in den Sitzen war, einen dunkelblauen Spuckbeutel.
Du hast nicht ernsthaft eine Kotztüte bekommen.
Ja, aber die vor uns lag auf dem Katamaran. Also auch das, sehr interessant. Liebes Ketka, erklärt uns doch mal, was das soll. Ja. Bis jetzt noch kein Ketka Merch. Mhm. Ja. Findest du was?
Ich gehe mal hier, ich drehe mal den Speed hoch. Was habe ich hier? Oh, ich habe auch eine Kotztüte, die überspringe ich jetzt mal. Jo. Was habe ich hier noch? Ich habe einen Block wieder von der FRS Helgoline, auf dem kann man Schiffe versenken spielen.
Ach, jetzt komm, dann nicht dein Ernst.
Doch, du hast das Viererboot ist der Robbenexpress, das Zweier-, Dreierboot ist der Möwenexpress, es gibt den Halunkenjet und das Beiboot Geysi. Mhm. Das ist ansonsten meine Catcar-Tüte.
Okay, ich greife weiter. Oh, hier. Was ist das? Okay, hier ist ein, auch natürlich nicht von Catcar, weil wir sind zwar in der Catcar-Tüte, aber ich glaube, das ist die Innovation. Kein einziges Catcar-Produkt. Mal sehen, ob wir noch was bekommen. Mhm, und zwar habe ich hier einen Regenüberwurf in durchsichtig Vollplastik. Also, dass man sich in so einen Anzug stecken kann bei Regen. Sehr clever, hätten wir vorher gebraucht und nicht nachher. Mhm. Ich werde es mir in die Tasche stecken, falls mal in Berlin sehr stürmisch sein wird. Aber es ist auch kein Logo von Catcar drauf. Also bisher nichts von Catcar.
Ich greife nochmal rein. Ich habe hier, was ist das denn? Das ist so eine Art dicke Visitenkarte. Seltsam, es ist eine schwarze, auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite mit Foto bedruckte, laminierte, dicke Visitenkarte der FRS Helgoline, der schönste Weg nach Helgoland. Da sieht man das Boot auf dem Meer.
Alter.
Also, okay, also es ist ehrlicherweise eine FRS Helgoline Merch-Tüte, die versehentlich mit dem Catcar-Logo bedruckt wurde.
Okay, ich greife rein und, nee, komm. Okay, ich überspringe, ich darf nochmal reingreifen. Ich habe das gleiche Schiffe versenken von der FRS Helgoline wie du. Ah ja, jetzt habe ich mal was nicht von der FRS Helgoline, sondern ich habe einen Aufkleber, den ich mir nicht auf meinen Kühlschrank kleben werde oder was auch immer. Es ist Benny Promotion, ... is good Promotion. Kann man sich aufkleben. Aufkleber mit dem Bild von Benny, der irgendwie auf die Zunge beißt und in die Kamera schaut. Ich lege das mal beiseite.
Was habe ich noch? Ha! Endlich! Endlich.
Nein, nein,
ich hab,
nein.
Doch, ich habe tatsächlich ein Catcar-Objekt in der Hand. Und zwar ein DIN A5 Postkarte, dicke Pappe. Da ist das Albumcover. Ist es denn das Albumcover? Diese FRS-Yacht? Ist das das Albumcover oder ist das ein Spezialmotiv für diesen Trip? Das muss ich gleich
mal
schauen.
Ich hab's ja nicht vor mir.
Naja, das ist richtig. Auf jeden Fall ist es nummeriert hinten. Ich habe Nummer 555 von 600. Das heißt, es ist natürlich nicht das neue Albumcover. Das habe ich ja eben auf dem zitiert. Das ist ja dieses graue Betonblock-Ding, sondern das hier ist sozusagen das Motiv für diese Helgoland-Fahrt, dieser Katamaran im Sonnenuntergang. Oben steht Catcar mit den Daten und dem Dings. Das ist praktisch eine nummerierte Postkarte. Wie ein Kunstdruck nummeriert als dicke Postkarte. Okay, alles klar?
Warte, was habe ich hier? Okay, ich habe das Gleiche, was du gerade auch hast. Mhm. Ich drehe es um. Meine Nummer ist die 098 von 600. Das finde ich jetzt nett. Das ist nettes Gedenkkärtchen für die Fahrt. Ich darf aber nochmal reingreifen, weil wir das Gleiche hatten. Ich greife hinein, ich digge tief und ja, wundervoll. Hör mal, ich darf nochmal. Das ist so wie bei so Spielen mit Würfeln, wo man nochmal kann, die wir nie spielen. Ja, ich habe diesen wunderbaren Kugelschreiber von der FRS Helgoland und habe da oben drauf, das ist ja noch so, also die FRS Helgoland ist auch nochmal bei dem Kugelschreiber oben wie so ein Button drauf, wie so ein Badge, also super geil. Ich darf nochmal reingreifen, ihr Lieben. Was gibt's jetzt noch? Was haben wir noch? Und? Ey, Marc, ich habe einen Lauf. Ich habe einen totalen Lauf.
Geil.
Ich darf schon wieder nochmal, weil ich jetzt auch die Karte der FRS Helgoland, der schönste Weg nach Helgoland, habe. Alright, aber jetzt komm. Jetzt mal was persönlich. Ich habe einen Aufkleber und ich habe einen Aufkleber des Albums Gute Laune ungerecht verteilt.
Ja, den hatte ich auch schon, du darfst nochmal.
Oh, danke, das ist das zweite Catcar-Original. Und dann, oh ja, jetzt natürlich, klar. Das ist nice. Es gibt das Album auf Promo-CD, finde ich. Ja. Das finde ich schön. Das komplette Album auf Promo-CD. Also gibt's in dieser Catcar-Tüte, in dieser speziellen Geschenktüte für die Menschen, die für viel Geld nach Helgoland gekommen sind, um dann sich dieses Konzert anzusehen, das so war, wie wir es beschrieben haben, gibt es zumindest drei Giveaways von Catcar und ein Giveaway der Entblößungen von T.S. Ullmann. Ich habe jetzt nicht weitergeklickt. Vielleicht gibt es auch Nacktbilder. Also, liebe Fugis, ich versteigere diesen Fernseher für 132.377 Euro. Bietet jetzt, kassiert später. Die Auktion läuft.
Geil. Ja, dann können wir die Runde beenden. Ich habe nur noch eine Sache hier drin gehabt. Ich habe auch diese Promo-CD. Ich muss sagen, also, als jemand, der mit Marketing und Merchandise und so Live-Sachen Erfahrung hat, du ja auch, ich weiß, dass sie irgendwie diese Promo-CDs und Sticker gemacht hatten und dann einfach noch die Resterampe da reingeleert hatten.
Genau.
Immerhin, also es ist ja gut gemeint. Es ist ja nett gemeint. Ich freue mich, dass ich die CD so fürs Auto als Promo-CD habe, sagen wir so.
Ja, und ich freue mich bald, dass T.S. Ullmann mich reich macht mit dem Fernseher und den nicht beschriebenen Bildern, die T.S. Ullmann-Fans gerne bei mir ersteigern können. Für heute, es ist ein bisschen teurer geworden in der letzten Minute, 134.372 Euro bestellt. Jetzt bietet, jetzt ruft mich an. Danke, T.S.
Ja, ganz geil.
Wir wollen erstmal beschreiben, liebe Fugis, wir sind hungrig gewesen, weil wir ja auf dem Schiff nichts gegessen hatten. Das Mittagsmahl war überschaubar. Wir wollten vor der Rückfahrt, 4 Stunden Rückfahrt, noch was essen, weil auch schwerer Seegang angekündigt war.
Oh ja, und allerdings.
Wir sind durch Boomtown Helgoland, also wir werden beide nie wieder nach Helgoland fahren, das möchten wir hier betonen, sind wir tatsächlich in eine Institution gekommen, die ich, glaube ich, schon seit 20 Jahren gedacht habe, sie ist tot. Und zwar der Kochlöffel. Kennt ihr noch den Kochlöffel? Ja, das war, ja, wenn es mal keine Burger bei McDonald's gab oder vor McDonald's war das irgendwie die Burgerstation. Dort haben wir gegessen, sind im Sonnenschein idyllisch zurückgelaufen auf den Katamaran und haben jetzt gedacht, richtig geil, Rhythm is a Dancer und jetzt gibt's hier Partyschiff, jetzt geht's ab, jetzt, weil die Tagestouristin, die müssten eigentlich da geblieben sein oder mit einem anderen Katamaran zurückgefahren sein, wie auch immer. Und das war unsere Erwartung. Ich sage euch, Marc wird es euch sagen, was passiert ist. Ihr werdet es in euren wildesten Ketka-Fantasien nicht vorstellen können. Marc, bitte, Vorhang auf, deine Bühne, deine Rampe. Erzähl von dieser unfassbar wilden Rückkehr.
Nichts. Naja, ehrlicherweise, was passiert ist, ist, dass es unfassbar stürmisch war und dunkel wurde und mich, gepriesen seien sie, Womex vor allem Schlimmeren bewahrt hat. Ansonsten hat das Schiff geschlafen auf der Rückfahrt. Der Service war nur so halb da, von der Band war nichts mehr zu sehen, die Fans waren besoffen, müde oder irgendwie anders abwesend. Es war nichts, es war 4 Stunden Einkehr und Stille.
Meditation. Und wir sind dann irgendwann, wann war's? Also wir sind um 8 Uhr, also 12 Uhr war, oder kurz vor 12 war Ankunft in, an den Landungsbrücken wieder. Wir haben es dann mal gewagt, um 10 Uhr aufzustehen, um hochzugehen. Oben gab es halt noch auf dem Oberdeck so eine Bar. Zumindest hatte die morgens auf und wir dachten, okay, jetzt sind wir sind richtig crazy Typen, also richtig verrückte Typen. Ja. Und holen uns mal so ein richtig, richtig abgefahrenes Biergetränk im Glas. Und so richtig, richtig Rock'n'Roll. Aber die Bar war schon zu.
Ja.
Und es wurde, und dann, pass auf, es wurden laufend Bierkästen hochgetragen, anscheinend für die Band. Ja. Aber wir konnten nichts mehr bestellen und sind dann, mit einem Mineralwasser, und einem Kaffee und einem Kinderbueno, bis Hamburg gekommen.
Ja. Ja, mein Lieber. War irgendwie dann auch anders anstrengend und durchgerockt so, ja.
Ja, und dann hatten wir halt noch die schöne Aftershow-Party bei dir im Studio. Genau. Und
die
ja,
ist aber eine andere Folge oder eine andere Berichterstattung.
Nein, das bekommen nur die erzählt, die uns für diese Geschichte 142.333 Euro zahlen. In der nächsten Minute wird es teurer, also ruft jetzt an. Der Buzzer läuft und ihr habt immer noch, auch das ist teurer geworden, für 151.244,73 €, ja, gibt es den T.S. Ullmann Fernseher, der vielleicht noch spektakuläre Nacktbilder von T.S. Ullmann enthält. Wir wissen es nicht. Also ruft an, bietet, holt euch den Scheiß.
Fantastisch, mein Lieber. Ja, Wrap-Up, das war der Tag, das war ein Album-Release-Party. Es gibt noch eine Frage, die aufmerksame Fugis sich jetzt stellen. Und auf die wir tatsächlich nicht wirklich eine Antwort mitbringen könnten, nämlich warum zur Hölle hat Ketka diese Release-Party so aufwendig auf Helgoland gemacht, wo man für ein das Konzert war 2 Stunden, wir hatten 2,5 Stunden. Sagen wir waren großzügig 6 Stunden auf dieser Insel. Hin- und Rückfahrt waren zusammen 8 Stunden. Gefühlt mit Sturm in Katzenjahren 16 Stunden, ja. Und warum? Also Ketka ist ja wie kaum eine andere Band mit Hamburg verwurzelt und so. Und das habe ich mich gefragt, das hast du dich auch gefragt. Es gab so eine wahrscheinlich viel zu ehrliche, angedeutete Geschichte, die hat der Bassist kurz auf der Bühne erzählt, dass sie irgendwie diesen Veranstalter kennengelernt haben und schon mal nach Sylt fuhren und dort auf diesem Kutter gespielt haben und dann sagten, ja, wenn sie mal nochmal ein Album machen, dann machen sie das irgendwie und fahren dann nach Helgoland. Das klang wie so eine Sauf-Gag-Geschichte. Es weiß noch nicht wirklich die Begründung für das Geld und den Aufwand und das tatsächliche Event. Vielleicht gibt es eine spannende Hintergrundgeschichte dazu. Sie hat sich uns auf jeden Fall nicht erschlossen.
Damit also wir jetzt die Geschichte... Diesmal für umsonst für euch, nicht für 162.374 Euro. Die wahre Geschichte ist, T.S. Ullmann hat seinen ersten Kuss auf Helgoland erhalten. Ist diese Geschichte wahr? Ist sie falsch? Ihr werdet es nie erfahren.
Ja, Markus, dann müssen wir jetzt irgendwie ein Ende für diesen auditiven Tagebucheintrag finden. Lass uns doch einfach mal eine Zusammenfassung geben. Ich finde, man muss zwei Bereiche für diesen Tag irgendwie abschließend zusammen, oder ich möchte die gerne so zusammenfassen. Einmal für die Band und aber natürlich auch für das Label, denn die spielen ganz unterschiedliche Rollen, finde ich, an dem Tag. Und ich muss sagen, ich fand dieses, du hast mir erzählt, dass diese Tickets nicht günstig waren, dass das für Die Hard Fans sind, dass es von einer wichtigen, ernsten Band irgendwie das 6. Studioalbum war und dann mit relativ viel Aufwand, muss man schon sagen, extra auf Helgoland stattgefunden hat. Und da will ich mal die Band so ein bisschen rausnehmen, sondern das Ganze war extrem promoted und gelabelt durch das Label selbst, Grand Hotel, ne? Und ich muss sagen, das hat irgendwie nicht gehalten. Ihr könnt euch das jetzt denken, nach dieser Nacherzählung so, sowohl für die Fans nicht, 2x4 Stunden, dann ziehst du den Gig von Tees ab, irgendwie da rumsitzen auf so einer Butterfahrt, dann dort noch im Regen warten und so. Es hat es einfach nicht gehalten, irgendwie zu sagen, es gibt keinen Grund, es gibt keine Erzählung. Viele verpasste Chancen, wenn man sagt, man kuttert irgendwie echt Die-Hard-Fans, die viel Kohle in die Hand genommen haben, auf diese Insel nach Helgoland zu diesem exklusiven Konzert. Und sei es nur aus Label-Sicht, da kommt das Marketing-Schwein in mir vielleicht durch, aber hey, dann bietet doch wenigstens was an. Warum macht ihr nicht irgendwie exklusiven Merch? Vielleicht kann ich die Platte schon mal hören auf der Fahrt, vielleicht kann ich Merch kaufen auf diesen 10, 4 Stunden Fahrt. Vielleicht kann ich irgendwie VIP-Tickets haben, die mit der Band eintrinken. I don't know. Es gibt hunderte Möglichkeiten und Ideen, wie man 4 Stunden mit Die Hard Fans verbringen könnte, außer schweigend nebeneinander zu sitzen. Naja, deswegen, ich musste das erstmal noch für das Label loswerden, weil die haben mich enttäuscht an dem Tag.
Ja, du, mein TÜV-Siegel, ja, mein Gütesiegel.
Sehr gut.
Ist eindeutig. Und es lautet, so wie die neue Platte heißt, gute Laune ungerecht verteilt.
Ja. Sehr, sehr gut. Ein Gütesiegel, ja. Naja, natürlich müssen wir auch noch über die Band sprechen an der Stelle, ne? Ich habe schon erwähnt, dass es für mich irgendwie eine ein bisschen seltsame Live-Konzert-Erfahrung war. Einmal durch diese Ambivalenz, durch die Haltung der Band und so, aber auch durch die Fans. Ich kann das irgendwie, wenn wir TÜV-Siegel vergeben, eher so ein bisschen zusammenfassen mit live kann schon anders klingen, als man auf Platte klingt, aber in der Haltung, die man verkörpert, da muss man den Ton schon halten können. Das wäre mein TÜV-Siegel für das Ketka Live-Konzert für die Band.
Halleluja, liebe Fugis, das war ja der Sonderbericht, der Spezialbericht, das Mitnehmen von euch auf die Reise von Marc und mir nach Helgoland, auf unsere Fugengold in die Butterfahrt. Wie immer freuen wir uns über Feedback, über Gütesiegel für Fugengold, für die Erdo Goldkante, für Marc Thaddäus Süß und für den Schlag in den Nacken für mich, Markus S. Kleiner. Ja, freuen uns, euch nächste Woche mit einem Solo zu begrüßen und ja, wünschen euch eine schöne Woche.
Ihr lieben Fugis, das war unsere Gonzo-Episode von der Indie-Butterfahrt. Wenn ihr mehr Gonzo-Episoden haben wollt, ladet uns einfach auf exklusive Events ein. Nein, Quatsch.
Ja, nein. Nein.
Nein, nein, natürlich nicht. Späßchen. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Alle Folgen gibt's auf fugengold.de und auf allen Plattformen. Bleibt golden.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.